Blackout. Also man bietet auch die Möglichkeit, im Falle einer solchen Geschichte durchaus Hilfeleistung stellen zu können.
Hallo und herzlich willkommen heute mit einem sehr spannenden Thema. Und das Thema, das ist von euch gekommen, und zwar von der Anita. Die Anita hat das letzte Video gesehen, das Interview mit dem Herbert Sauruck. Und dann hat sie mir ein E-Mail geschrieben, so mit dem Hinweis, sie hat einen tollen Bekannten in der Südsteiermark. Witzigerweise ist er nur 10 Kilometer, wenn überhaupt, entfernt von meinem Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin, in Deutschgoritz. Ja. Und er hat die Anita damals beraten über die Krisenvorsorge, aber doch jetzt speziell um die Notfallkommunikation, ja. Und ich habe jetzt mit ihm Kontakt aufgenommen und deswegen begrüße ich mal ganz herzlich zum Interview den Werner Friedl. Hallo.
Ja, grüß Gott und danke schön fürs Zuschauen.
Ja, lieber Werner, ich hoffe, dass du ist okay.
Ja, natürlich.
Wir haben in der Einleitung gesprochen, Amateurfunk. Also für mich ist ja Amateurfunk eine richtig grüne Wiese oder weiße Wiese, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Also ich bin ein normaler User, bedeutet bei den Videos auch jetzt bei der Notfallvorsorge oder Energievorsorge, ich weiß genau als User, ich stecke den Stecker in die Steckdose, Strom kommt raus und ich mache mir überhaupt keine Gedanken, wie das funktioniert. Gleich Bewandtnis habe ich beim Amateurfunk. Ich bin zwar Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Dort kennen wir auch die ganzen Notfallkanäle beim Funkenkanal 2, 1 und so weiter. Aber da war es ja nur, dass ich auf die Taste raufdrücke, ja, mein Sprüchel sage und weiß, dass der mir am anderen Ende hört, ja. Und deswegen möchte ich dir mal bitten, dass du ein bisschen was über den Amateurfunk erzählst, wie es dazu bei dir gekommen ist, ja, wie die Geschichte dahinter war, und was man sich darunter vorstellen kann.
Gut. Also ich versuche es einmal zu erklären, den Zugang zum Amateurfunk. Was bewegt einen Menschen, Amateurfunk zu machen? Da gibt es, ich sage mal, 3 oder 4 Faktoren. Das einmal ist das Interesse an der Technik. Wie funktioniert das? Dann gibt es Leute, die tun gern kommunizieren, ja, quatschen gerne. Ja. Dann gibt es Leute, die beides gerne machen. Und dann gibt es Leute, die auch sehr viel gerne selbst was bauen. Und letztendlich, was jetzt große Mode ist, das wissen wir alle, Blackout. Also Amateurfunk bietet auch die Möglichkeit, im Falle einer solchen Geschichte durchaus Hilfeleistung stellen zu können. Also die 4 Komponenten, würde ich mal sagen, könnten die Triebfeder sein für den Weg zum Amateurfunk.
Und wie bist du dazu gekommen? Seit wann machst du Amateurfunk?
Ja, bei mir war es so, ich bin technisch interessiert, das habe ich als Kind schon irgendwie gemerkt, dass mich bestimmte Sachen faszinieren. Die Großmutter hat das schon gemerkt und gesehen. Und ich wollte prinzipiell, eigentlich wollte ich mal einen Rundfunksender betreiben. Ja, das war damals in einer Zeit, wo Österreich in der EU am Schluss gestanden ist, was Privatradios anlangt. Ja, ich habe dann Kontakt gehabt, auch durch einen Zufall mit der Funküberwachung, und habe mit ein paar Herren da gesprochen, die haben da alles gleich ziemlich verteufelt und haben ja die Freude genommen an diesem Gedanken und ich habe es dann sein lassen. Dann sind, ich sage mal, 10 Jahre vergangen, ich war damals 25, so ist dieser Gedanke wieder wach geworden und es hat sich leider an der Situation noch immer nichts geändert. Und wenn ich keinen Rundfunk machen darf, ich aber trotzdem punkten möchte, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Amateurfunkprüfung zu machen. Und ich habe das dann auch gemacht. Und 1977, am 30. September, war es dann soweit, dass ich zur Post- und Telegrafendirektion nach Graz gefahren bin. Ich habe so die Prüfung abgelegt und dann etwas später dann das Zeugnis, beziehungsweise nicht das Zeugnis, das Rufzeichen, also das amtliche Rufzeichen, mit dem man arbeiten darf, bekommen. Ja, und seitdem punkte ich eben.
Weil du gerade das Wort Rufzeichen erwähnt hast, deines lautet ja OE6FNG, gell?
Das ist richtig. Wobei die ersten beiden Buchstaben den Landeskenner bedeuten. Dann haben wir die Nummer 6, das ist die Steiermark. Und dann kommen Buchstaben normalerweise aus dem Namen. Ja? Also F für Friedl, N aus dem Namen Werner und hinten G, Prüfungsort Graz. Mittlerweile ist es aber komplett anders, weil sich diese vielen Kombinationen weil diese Kombinationen ausgegangen sind und weil es keine mehr gibt. Es ist nämlich so, dass die Rufzeichen auch von verstorbenen Mitgliedern, ja, 10 Jahre lang, was ich weiß, ruhen. Ja, das heißt, du bekommst das Rufzeichen nicht gleich von einem Verstorbenen. So den Sinn, man aufgrund der langen Zugehörigkeit macht man sich einen Namen. Ja, und wenn jetzt plötzlich 2 Jahre später nach meinem Ableben nochmal OSX-FNG daherkommt, dann passt das nicht. Ja, weil das ist nicht der mal war, ja, sagen wir mal so, und deswegen wird hier gewartet. Ne? Und jetzt haben wir doch in Österreich an die 6.000 Funkamateure und da gehen die Kombinationen schon langsam aus und jetzt hat man alle möglichen anderen Kombinationen gefunden, die jetzt mit dem Namen an und für sich nichts mehr zu tun haben.
Also ist im Prinzip das Rufkennzeichen wie der Name Werner Friedl. Ja, und das ist halt
ja, es kommt aus dem Namen, die ich herausgenommen habe. Genau. Ja. Früher hat es 2-stellige Rufzeichen gegeben, ja, ohne hinten G, das war früher möglich, weil es noch nicht so viele Amateure gegeben hat, aber ja. Mittlerweile hat man dann das G und jetzt gibt es hinten das E noch dazu und was weiß ich nicht, also das ist ziemlich vielfältig jetzt geworden. Ja. Das Rufzeichen, ja, bekommt man und das ist so wie deine Geburtsurkunde oder
ja,
wie dein Autokennzeichen oder wie Ja, Geburtsurkunde, okay, Staatsbürgerschaftsnachweis, Autokennzeichen, kann man schon nicht mehr sagen, weil das kann sich ja verändern, wenn man ein neues Auto sich anmeldet. Aber dieses Rufzeichen bleibt bei dir, das gehört dir. Also und mit dem, nur mit dem darf man arbeiten und mit keinem anderen, ja?
Ja. Aber wie kann man jetzt da generell dieses Funken mit diesen unterschiedlichen Frequenzen vorstellen? Weil ich mir jetzt da vorher ein bisschen eingelesen, ein bisschen gegoogelt, Funken und so weiter. Dann habe ich gemerkt, okay, da gibt's ja die Frequenzen 1 Hertz bis 1000 Hertz. Ab 1000 Hertz ist es 1 Kilohertz. Dann gibt's die Megahertz. Und da ist man gleich mal so, boom, ja. Weil da steigt der normale Laie dann komplett aus, ja. Aber wie kann man sich das vorstellen? Mit diesen ganzen Frequenzen, weil alles arbeitet ja irgendwie bei uns auf Frequenzen.
Das ist richtig. Ich versuche es immer so zu erklären. Die Leute haben früher Radios gehabt, da hat es den Bereich gegeben, Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und Ultrakurzwelle. Und das ist bei uns nichts anderes. Wir haben Bereiche bekommen, die teilweise wirklich nur uns gehören und teilweise, also da sind wir primär drauf und dann haben wir teilweise Bereiche, wo wir Sekundärstatus haben, wo auch andere Leute, kommerzielle Dienste drauf sind. Ja? Das ist fix geregelt, das ist niedergeschrieben und wir können also von der Langwelle zum Beispiel auf 137 Kilohertz rauf bis auf die Mikrowelle bis zu 200 Gigahertz Funken. Und wie gesagt, das sind Bereiche in dem sogenannten Radiofenster. So wie auf dem Radio, auf dem alten Transistor oder Röhrenradio, den die Großmutter vielleicht noch hat, es gegeben hat, Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und Ultrakurzwelle. Das sind die einzelnen Bereiche, die fix definiert sind, die uns primär und teilweise sekundär gehören. Und auf diesen Bereichen dürfen wir arbeiten. Diese verschiedenen Bereiche ergeben verschiedene Möglichkeiten. Wir sagen dazu, es gibt auf jedem Bereich eine bestimmte Ausbreitungsbedingung. Ja, auf Kurzwelle ist die Reichweite ganz eine andere, wie zum Beispiel auf der Ultrakurzwelle oder der Mikrowelle. Ja, es sind Eigenheiten, die physikalisch begründet sind, die einfach von den Naturgesetzen her so sind. Und da kann man sich dann einleben und halt sich das raussuchen, wozu man Lust hat, wo man Freude hat und was man halt gern machen möchte. Ja? Ja. Es gibt Leute, die machen nur Kurzwelle, da gibt es Leute, die machen halt nur UKW und so weiter. Nicht?
Ja. Aber jetzt entsteht bei mir gerade so im Kopf drinnen, wie funktioniert das alles? Ja, weil es muss ja irgendwo einen Sender geben, der diese Wellen ausschickt, oder sind die Wellen immer da? Also bei mir ist gerade ein bisschen so über Bo im Kopf drinnen.
Man braucht natürlich, also erstens muss ich dazu sagen, um Funkamateur zu werden, muss man sich schon ein bisschen Wissen erarbeiten. Ja? Ja, bei der Prüfung muss man zum Beispiel über das Recht Bescheid wissen, was man tun darf und was man nicht tun darf. Ja? Das ist wie beim Autofahren, muss man auch wissen, was sind die Gesetze. Ja? Ja. Als nächstes kommt wie beim Autofahren die Praxis, bei uns heißt es Betriebstechnik dazu. Ja? Man kann ein Bild durch die Gegend brüllen, sondern da gibt es bestimmte Formen, die man einhalten muss, weil sonst würde das die Kommunikation untereinander nicht funktionieren. Ja?
Ja.
Also Betriebstechnik, Recht und natürlich die Technik selber. Sie dürfen nicht vergessen, oder du darfst nicht vergessen, du hast als Funkamateur als einziger die Berechtigung, an deinem Gerät was zu verändern. Das darf kein Polizist, das darf kein Rotkreuzmann, das darf kein Feuerwehrmann, das darf sonst niemand. Du darfst an deinem Gerät sogenannte Verschlimmbesserungen durchführen, ja? Das passiert auch. Oder du kannst dein Gerät zu Tode optimieren, weil du herumschraubst, denn das passiert hin und wieder. Und man darf Geräte selber bauen, das darf sonst niemand. Man darf Antennen bauen, man darf Endstufen bauen, man darf Vorverstärker bauen. Also das alles darf der Funkamateur, weil er die Befähigung dazu hat. Mhm. So, und das ist ein Zugang, wie gesagt, ein Zugang zum Amateurfunk selber, und das wird auch gemacht. Und die Geräte bastelt man nicht mehr, so wie ich früher das gemacht habe, weil heutzutage die Industrie die Geräte viel billiger erzeugen kann, die Geräte wesentlich mehr können als das, was sie vor 40 Jahren geboten haben. Das kann man nicht mehr basteln. Das geht sich einfach technisch nicht mehr aus. Also kauft man diese Funkgeräte. Da gibt es genügend Möglichkeiten, Gebrauchgeräte im Internet zu bekommen. Es gibt Firmen, hauptsächlich aus Japan, ja, die diese Geräte kaufen. Und da ist ein Sender und ein Empfänger drinnen. Dann braucht man auch eine Antenne, ja, und natürlich eine Lizenz, mit der man funken darf, und das war's dann schon. Ja, und über wie das funktioniert, ja, das muss man sich natürlich auch erarbeiten und muss wissen, was passiert in dem Gerät, wenn ich hier auf die Sendetaste drücke, natürlich in den Grundzügen nur, weil alles andere wäre illusorisch bei der heutigen sehr komplexen Technik.
Ja, ja.
Und damit ist das eigentlich erledigt, ja. Du brauchst also nicht wirklich im Detail wissen. Also wenn ich mich ins Auto reinsetze, ja, und ich starte das Auto und den Motor, dann interessiert mich im Prinzip auch nicht, was meine vier Kolben gerade jetzt machen, ja. Ich merke nur, der Motor läuft, die Dinge wie Öl, wie Ladekontrolle und so weiter und so fort, das ist alles im grünen Bereich, und jetzt fahre ich, ja. Wenn man mehr wissen möchte, okay, dann geht man in die Tiefe, ja, das kann man natürlich. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Was man wissen muss, ist, wie funktioniert das im Prinzip? Was kann man damit machen? Was kann man damit alles anstellen? Und was sollte man lieber nicht tun?
Mhm. Das heißt, ja, die Amateurfunker haben ihr eigenes Netz aufgebaut. Bedeutet, wenn du die Technik kaufst, dann ist das Sender-Empfänger automatisch drinnen.
Jawohl.
Und dann gibt es halt einfach nur größere Sender. Ich sage jetzt einmal, bei mir in der Nähe in Liebach, in Dobelbad, ist der große Sender. Der hat halt eine größere Reichweite. Könntest du auf diese Frequenz anzapfen?
Ja, klar.
Ja, aber du darfst es nicht aufgrund der Spielregeln, oder?
Ja. Nein, es ist so. Die Funkamateure haben, wie soll ich sagen, eigene Umsetzerstationen gemacht, man muss das anders angehen. Je nachdem, auf welchem Bereich ich arbeite, kommt es darauf an, was ich als Hilfsmittel brauche, damit ich weiterkomme. Mhm. Bin ich auf der Kurzwelle zum Beispiel, dann brauche ich die Unterstützung der Sonne. Das heißt aber nicht, dass die Sonne scheinen muss, das ist vollkommen egal. Sie muss nur da sein, und sie muss elektromagnetische Teilchen aus ihrem Inneren rausschleudern und Richtung Erde schicken. Diese Teilchen treffen dann auf die Luftschichten. Ja, die Luftschichten, was weiß ich, in 400 Kilometer, 600 Kilometer Höhe, bin ich jetzt nicht genau informiert, müsste ich nachlesen, aber diese Luftschichten werden elektrisch leitend gemacht und verhalten sich so wie Spiegel. Ja, das heißt, ich kann mit diesen elektrisch leitenden Luftschichten praktisch mit Sprüngen, also erster Sprung auf die Luftschicht, dann geht's runter zur Erde. Da wird das wieder reflektiert, geht wieder raus. Ja, man kann, wenn das gut funktioniert, wenn die Sonne gut gearbeitet hat, ja, kann man auf der Kurzwelle ohne zusätzliche Hilfsmittel rund um die Welt funken. Das geht auf der Kurzwelle.
Okay.
Auf Ultrakurzwelle funktioniert das nicht, weil aufgrund der Physik diese Wellen durch diese ionisierten Schichten durchgehen. Da benutzt man entweder Satelliten, Was wir durchaus haben, wir haben zum Beispiel einen geostationären Satelliten, der so wie der Astra immer da ist, und mit dem man dann von Nord, also von Skandinavien runter bis zur Antarktis und von Rio de Janeiro bis nach Thailand funken kann. Also man benutzt diese Satelliten. Ja. Da können bis zu 200 Leute gleichzeitig drauf sprechen. Oder man hat zum Beispiel Umsetzerstationen, das sind vollautomatische Sendeempfangseinheiten, die auf den Bergen stehen. Die empfangen das Signal und schicken es weiter. Und da reicht es zum Beispiel, mit so einem Handsprechfunkgerät zu arbeiten. Ich komme mit dem Ding ja nach Kärnten, nach Oberösterreich. Ja, nur mit dem Ding allein. Ich nehme hier als nächsten Umsetzer den sogenannten Stradlerkogel. Dort steht so ein Umsetzer drauf. Und der Umsetzer verteilt das Signal weiter. Das ist ganz praktisch, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Weil mit dem Auto, mit einer Automobilstation, kommt man im Schnitt vielleicht 50 Kilometer, weiter geht's nicht. Aber wenn man einen Umsetzer hat, ja, dann geht's um eine bedeutende Entfernung weiter. So, und nachdem die Technik, die Computertechnik, die Digitalisierung auch beim Amateurfunk eingezogen ist, hat man jetzt Folgendes gemacht. Man hat diesen Umsetzer, der am Berg oben steht, mit einem Internet verbunden. Ja, und da gibt's jetzt viele Umsetzer auf der ganzen Welt mit einem Internetanschluss. Okay. Und ich kann jetzt, da gibt's Listen, da weiß ich genau, ich möchte jetzt nach Südafrika, ich möchte mit meinem Handsprechfunkgerät in Johannesburg gehört werden. Ich muss nur wissen, eine sogenannte Node-Nummer, die geht den Stradlerkogel hochtasten, mit der Tastatur hier diese Nummer eingeben und dann geht es Stradlerkogel, Internet, Südafrika, Johannesburg, zu dem Umsetzer wieder raus. Und dort weiter der Funk an die Station, die ich rufe, oder wenn ich einen allgemeinen Anruf mache, kann jeder zurückkommen. Das läuft auf Ultrakurzwelle. Da braucht man Hilfsmittel, um rundherum zu kommen. Kurzwelle ist das nicht notwendig. Also da gibt's viele, viele Sachen, da kann man so viel spielen. Es geht schon so, dass man jetzt teilweise mit einem Smartphone, man braucht gar kein Funkgerät. Man hat ein Smartphone. Und benutzt das Smartphone praktisch, man erspart sich den Weg vom Handsprechfunkgerät zum Umsetzer. Weil mit dem Smartphone steige ich gleich ins Internet ein und wähle diese Notnummer und komme dann irgendwo in Wien oder sonst irgendwo im Haus. Das ist auch möglich. Aber wie gesagt, nur mit einer Lizenz, mit einer Prüfung. Das dürfen die normalen Leute nicht machen.
Ist schon klar, ja. Aber Wahnsinn.
So. Und ich werde oft genug gefragt, warum funken? Ich habe ja Telefon. Ich sag dann drauf immer, ja, das ist schon richtig. Erstens, ja, kannst du mit deinem Telefon nur einen anrufen und du hast keinen Überraschungseffekt. Wenn ich CQ, ist die Abkürzung für allgemeiner Anruf, sage CQ, hier ruft OE6 Fox noch einmal Wolf, ja, und ich mache das auf der Kurzwelle, ja, im sogenannten 20-Meter-Band und ich habe meine Antenne Richtung Osten gedreht, kann ein Russ zurückkommen, einer aus der Ukraine, es kann jemand aus China kommen, es kann jemand aus Japan kommen, wenn die Bedingungen günstig sind. Wenn ich Glück habe, kann jemand aus Australien da sein, wenn es gut geht, ja, dann muss es aber gut funktionieren mit diesen Schiffen. Ich weiß nicht, wer zurückkommt. Und das ist die Faszination an diesem allgemeinen Anruf. Ich weiß nicht, wer mich hört. Wer kommt da? Telefonieren? Da kommt genau der, den ich anrufe, ja. Ist ja Fahrt, ja. Und man darf nicht vergessen, das, was wir haben, wir sind unabhängig. Wenn das Telefon nicht mehr funktioniert, bei Kurzwellenstation funktioniert immer. Selbst wenn ich keinen Strom habe. Weil ich hole mir meine Autobatterie her, hängt da die Autobatterie dazu und dann funke ich, bis die Batterie halt leer ist. Oder? Ich schaue, dass ich mein Solarmodul draufhänge, ja, dann habe ich ein bisschen an Nachladung und kann länger funken. Ja. Also ich bin völlig unabhängig. Und vor allem, der Stolz der Funkamateure ist der, das mache ich mit meinen eigenen Mitteln. Ich brauche sonst nichts. Ja, das ist die Faszination dann und darum bastelt man auch, man verbessert was, man macht größere Antennen, bessere Verbindungskabel zwischen Sender, Antenne. Also da gibt's viele, viele Möglichkeiten.
Und über das Ganze spricht man ganz normal oder im
Da gibt es natürlich die Gesetze sagen, im Klartext heißt, durch die Funkerei darf man sich das Telefonieren nicht ersparen. Wir bezahlen ja nichts. Wir bezahlen nichts. Wir bezahlen eine Verwaltungsgebühr.
Ja.
Das war's dann, aber sonst bezahlen wir nichts. Und wenn ich jetzt beginne, ja, mir Telefongespräche zu ersparen, dann ist es klipp und klar eine Gebührenhinterziehung. Das ist strafbar. Es ist genauso strafbar, über die Kollegen im Süden zu schimpfen, sei es jetzt die Türken oder über die Afrikaner. Das macht man nicht. Ja? Man schimpft nicht über Religionen, man schimpft nicht über die Politik, man redet nicht über die Politik. Das ist verboten. Der Amateurfunk ist eine offene Gesellschaft, wo es keinen Doktor gibt, es gibt keinen Rechtsanwalt, es gibt nur ein Rufzeichen und den dazugehörenden Vornamen. Es ist vollkommen egal, Frau, Mann, es ist wurscht. Es ist wirklich eine große Community. Ich weiß nicht genau, ich denke, wir sind in etwa 2 oder 3 Millionen Funkamateure weltweit, 70.000 in Deutschland, 6.000 in Österreich. Und wir kennen uns mit dem Vornamen. Und es ist vollkommen egal, ob das ein bisexueller Mensch ist.
Ja.
Es ist vollkommen egal. Das hat hier nichts zu suchen. Ja? Und aus diesem Grund möchte ich auch behaupten, dass der Amateurfunk, ja, vielleicht in einer kleinen Menge, aber doch irgendwie der Völkerverständigung auch ein bisschen dienen kann. Ja? Und was sich dann daraus entwickelt, wenn man das lange genug macht, ist, dass man die Leute dann irgendwann auch einmal vielleicht persönlich kennenlernt, weil man sie besuchen, fliegt. Ja? Es gibt einen Haufen Auslandsösterreicher, unheimlich viele Leute in Kanada, ja? In Australien. Die haben einen mordsmäßig gefreut, wenn man sie über Funk erwischt. Sie können natürlich mit dem Internet alles erfahren, ja, das ist keine Frage. Aber unser Ansporn oder mein persönlicher Ansporn ist es immer, das mit meinen Mitteln zu machen. Mich unabhängig zu fühlen, ich brauche das nicht, ich mache das selber. Ich kann das machen, ja.
Weil du hast mir jetzt ein super Stichwort gelegt, Werner, und zwar, weil du gesagt hast, mit eigenen Mitteln machen, was schaffen, gell? Und ich habe also den Zeitungsartikel vor mir liegen, von der kleinen Zeitung, 7. September 2017, einmal zum Mond und wieder zurückgeflogen.
Ja.
Was hast du da gemacht?
Es gibt im Amateurfunk, ja, man kann ja alles Mögliche machen. Ich beginne mal mit dem Sprechfunk, ja? Man spricht Englisch. Das ist einfach international. Der Chinese, der Russe, der Koreaner, der Südafrikaner, man spricht Englisch. Ja? Der Inhalt ist meistens, wenn es um eine Standardverbindung geht, dann tauscht man die Namen aus, das Rufzeichen tauscht man aus, man tauscht von mir aus den Gerätepark aus, die Ausbildungsleistung, also Technisches tauscht man prinzipiell immer aus, wenn man die Leute nicht kennt. Wenn man die Leute ein bisschen besser kennt, dann für mich, es kommt noch das Wetter dazu, ja, man spricht vielleicht ein bisschen über die Familie, man spricht vielleicht jetzt gerade über die Corona-Situation, ja, da spricht man sehr, sehr oft davon, wie es geht und wie es ausschaut, ja, aber das ist, ich sage mal, der Standard. Wenn man dann die Leute kennt, ja, dann kommen private Geschichten dazu, ja, ich bin jetzt in Pension und jetzt kann ich endlich mein Hobby machen und ich tue nicht nur Funken, sondern ich mache auch Filme, ich habe, was weißt du nicht, ich habe 5 Kameras und 2 Leute, die mir beim Filmen helfen und ich mache auch dieses, also das erweitert sich noch, aber da kennt man es besser. Das nochmal zum Inhalt. Also das macht man im Sprechfunk, dann gibt's Leute, die wollen nicht sprechen, die haben eine Morsetaste, ich habe leider meine Morsetaste nicht da, die tun nur Morsen. Ja?
Okay.
Ja, das ist auch sehr interessant, weil mit der Morserei kommt da um, sage ich mal, 10-20% weiter als beim Sprechfunk. Warum? Weil man beim Morsen nur eine Tonhöhe hören muss. Ja? Mhm. Die Verständlichkeit beim Sprechen nimmt ab, wenn das Signal leise wird. Dann kommt das Rauschen vom Empfänger dazu, dann kann man K und also S und F und M und N nicht mehr unterscheiden. Das geht sich nicht mehr aus, aber beim Telegrafieren geht das immer. Also, Sprechfunk, Morsen. Dann gibt's Leute, die wollen Fernschreiben, ja. Habe ich früher mit den großen Fernschreibern gemacht, ja, mit diesen Kisten, die 40, 50 Kilo schwer sind. Da war was los, wenn der Apparat losgegangen ist. Macht man jetzt mit dem Computer. Fernschreiben. Es gibt Leute, die tun Slow Scan Television, nennt man das. SSTV. betreiben. Da schickt man Bilder, Bilder in einer geringen Auflösung über die Kurzwelle an den Kollegen, der 2000, 3000 Kilometer weg ist. Ja, man zerlegt die Bilder in Töne, die Töne werden am Computer wieder zusammengesetzt und dann ergibt sie mit der Software ein Bild. Also Slow Scan Television. Es gibt Leute, die machen Fernsehen. Wir dürfen Fernsehen auch machen. Bewegte Bilder, über Urlaubsfilme zum Beispiel oder was weiß ich. Field Day Geschichten. Field Day ist praktisch eine Zusammenkunft von Funkamateuren im Feld, im freien Feld, meistens ohne Strom. Da muss man dann Strom selber mitnehmen, mit Notstromaggregaten. Da wird also ein bisschen gezaubert und sagt, ja, wir brauchen wir nicht, haben wir alles selber und. Also bei Field Days, man macht solche Filme, man schickt diese Filme auch über Umsetzer, das gibt's ja auch, so wie der Schöckl in Graz ein Umsetzer ist, der die Sachen empfängt aus Wien und dann weiterverteilt, haben wir auch Fernsehumsetzer und können Fernsehen machen. Allerdings immer nur auf unseren dafür vorgesehenen Frequenzen. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, es gibt Satellitenfunk. Ja, wir haben die Funkamateure mit der Firma Motorola haben die Funkamateure aus Quartar haben mit der Firma Motorola einen Satelliten raufgeschossen und das war Ende 2018. Der ist geostationär. Ja, da kann man Fernsehen machen. Ja, da gibt's einen Wideband Transponder, da können 5, 6 Fernsehstationen gleich rauf, Amateurfunk-Fernsehstationen, und da gibt's einen Schmalband Transponder. Da können bis zu 200 Leute drauf gleichzeitig sprechen. So, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, Erde, Mond, Erde. Naja, das ist eine besondere Geschichte. Das geht in Richtung Experimentalfunk. Erde, Mond, Erde ist eine ziemlich herausfordernde Geschichte. Da geht es nicht darum, dass man Geschichten...
Es hat keiner von uns zurückgesprochen, oder?
Bei Erde, Mond, Erde ist es so, dass man den Mond als passiven Reflektor verwendet. Man kann die ultrakurzen Wellen an Häuserfronten reflektieren lassen. Ja, es gibt Beugung. Also ich komme da hier auf der Ultrakurzwelle locker nach Kärnten rüber, nach Klagenfurt-Villach. Das ist kein Problem. Da kommen die Gesetze der Optik zu gelten, die da lauten Beugung an scharfen Kanten. Also dann wird das Signal an den Bergspitzen der Choralpe drüber gebeugt. Und deswegen erreiche ich auch Dinge, die ich eigentlich nicht theoretisch nicht erreichen kann, weil ich nicht hinsehe. Ja. So, und bei Erde, Mond, Erde ist es so, dass die ultrakurzen Wellen, da gibt es verschiedene Bereiche, auf der UKW-Welle bis hinauf zur Mikrowelle, über den Mond reflektiert werden. Und das Ganze ist eine Riesenherausforderung, weil wir brauchen im Schnitt 380.000 Kilometer ist der Weg hinaus und noch einmal runter. Mhm. Ja? Das heißt, das Signal ist nahezu 2,5 Sekunden unterwegs. Ja? Das Signal, die Funkwellen breiten sich so schnell aus wie das Licht. Das ist eine physikalische Größe, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Deswegen brauche ich einmal eine Sekunde, bis das Ding um ist und der Mond wieder runterstiegt. 2 Sekunden im Minimum. So. Und das ist eine experimentelle Geschichte, weil man muss hier sehr, sehr viel Kilometer überwinden. Man muss hier sehr viel Dämpfung, also das Signal wird gedämpft, abgeschwächt, überwinden. Man braucht große Antennen, ja, man braucht große Senderleistungen, man braucht Software dazu, weil die Signale, die herunterkommen, im Rauschen vom Empfänger drinnen sind. Das hört man nicht. Aber es gibt eine Software von einem Amerikaner geschrieben. Das ist der Herr Joe Taylor, der war Nobelpreisträger für Physik. Der hat eine Software geschrieben, wo man diese Töne, man schickt Töne weg, ja? Weil es einfacher ist als Sprechfunk. Bei Sprechfunk brauche ich noch mehr Signal. Also man schickt Töne weg, die Töne kommen runter, die sind im Rauschen von deinem Empfänger drinnen, die Software von dem Herrn Taylor detektiert das raus und du kriegst eine Message angezeigt auf deinem Computerbildschirm. Wie gesagt, die Inhalte sind bescheiden. Da geht's nicht um die Menge der Inhalte, sondern geht's oder geht's nicht. Es geht nicht immer. Es geht nicht immer. Warum? Weil hinter dem Mond zum Beispiel andere Himmelskörper sind, andere Cassiopeia, Cygnus, Taurus, vierten habe ich vergessen. Und die Dinger strahlen, diese diese Galaxien, ja, die strahlen mehr als das, was ich vom Mond an reflektiertem Signal zurückbekomme. Es gibt einen Mondkalender, den hat der Engländer geschrieben. Da weiß ich genau, wann ich in 5 Jahren was machen kann, wann ich vor 5 Jahren was hätte tun sollen, das weiß ich, kann ich auslesen. Da weiß ich genau, okay, jetzt heute an diesem Tag ist hinter dem Mond nichts. Da ist schwarz, da ist Ruhe. Ja? Da werden diese Temperaturen werden in Grad Kelvin angegeben. Wenn alles positiv ist, dann hat man eine Himmelstemperatur von 180 Grad Kelvin. Wenn es blöd hergeht, sind es einige tausend. Und da geht nichts. Ja? Das, wie gesagt, muss man wissen. Und wenn der Mond zum Beispiel bei uns aufgeht, geht er in Australien unter. Das heißt, ich habe ein Zeitfenster von 1 Stunde. Ja? Weil 1 Stunde sehen die Australier den Mond, bevor er weg ist. Und ich habe genau 1 Stunde, wo ich über den Mond Australien erreichen kann. Das ist reiner Experimentalfunk. Da muss alles passen. Da muss wirklich alles passen. Das kann nicht jeder gleich machen. Man braucht enormen technischen Aufbau und ein bisschen ein Wissen von Astronomie und ein bisschen was von Softwaretechnik. Das macht man, wenn man das lange genug macht, so wie ich. Bei mir sind es jetzt 44 Jahre. Ja. Da reizt man das Hobby halt dann irgendwann einmal aus. Ne?
Das hast du aber nicht von Murich aus gemacht, oder? Das hast du
nein, drauf. So wie es eine Lichtverschmutzung gibt, die Astronomen werden das kennen, es gibt eine Lichtverschmutzung, gibt es auch eine Hochfrequenzverschmutzung. Und okay. ich brauche ein ruhiges Umfeld. Ich brauche einen Platz, wo es keine Verschmutzung in dieser Art gibt. Und bei mir in der Siedlung hier unten sind die Häuser alle ziemlich nahe zusammen. Und mein übernächster Nachbar, der hat eine LED-Beleuchtung. Ja? Wahrscheinlich aus China, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, die stört. Wenn er die einschaltet, dann kann ich bei mir das vergessen, weil dann geht nichts mehr. Sogar auf Kurzwelle, auf 20 Meter, geht nichts mehr. Okay. Stört mich im Moment nicht, weil am Abend zur Zeit sowieso nicht viel los ist. Die Sonne ist gerade mit ihrer Tätigkeit im Minimum. Das heißt, die Spiegel, wenn sie ionisiert werden, sind ziemlich schwach ionisiert. Und dieser Spiegel baut sich dann in der Intensität wieder ab, wenn die Sonne untergegangen ist. Also mit ist das für mich nicht interessant. Und Licht braucht er eh noch am Abend, also stört mich das im Moment.
Genau, ja.
Ja, also wie gesagt, das geht ja nicht in Murek bei mir zu Hause. Ich habe mir einen Platz gesucht. Ursprünglich war ich in einem Weingut mitten im Weingarten, was natürlich sehr große Vorteile gehabt hat, weil ich trinke relativ sehr gerne Wein. Ja, wir haben in dem Weingut dort diese Antennen aufgebaut. Ich habe mir das einiges kosten lassen. Ich habe einen Pneumatikmasten, wo ich mit Druckluft das ganze Array, sagen wir dazu, das sind 4 Stück 5 Meter lange Antennen. Das wird zusammengebaut zu einem Komplex, weil eine Antenne ist weniger wie 4. Man tut diese 4 Antennen zusammenschalten und kriegt deswegen einen größeren sogenannten Antennengewinn. Und den braucht man. Ja? So, und wir sind in diesen Weingarten gegangen, weil rundherum Kynek. Da muss ich sagen, ist das, weil rundherum keine HF-Verschmutzung ist. Da funktioniert das gut. So, das hat allerdings den Nachteil, dass ich das immer aufbauen muss, wenn ich was machen möchte. Und in Halbenrhein unten bei meinem Funkkollegen habe ich die Gelegenheit bekommen, noch größere Antennen fix zu errichten. Jetzt habe ich 4 Stück 10 Meter lange Antennen auf einem 12 Meter Masten. Und die stehen jetzt fix. Und von dort kann ich das jederzeit machen, es sei, also vorausgesetzt ist, dass dieser Mondkalender sagt, heute kannst du das machen, heute geht's. Ja, kann ich runterfahren. Deswegen Halbenrhein, deswegen diese Geschichte. Und was ich noch dazu sagen möchte, die Funkamateure haben zu ihrem Rufzeichen eine sogenannte QSL-Karte. Die QSL-Karte ist sowas wie eine Briefmarke für den Philatelisten, glaube ich, nennt man sowas. Das sind begehrte Sachen, ganz begehrte Sachen. Und je seltener diese Karte, je seltener dieses Land ist, ja, umso begehrter ist es, eine Karte aus diesem Land zu bekommen. Voraussetzung ist natürlich eine geglückte Funkverbindung. So, Da habe ich zum Beispiel eine Karte aus der Schweiz. Das sind meine Freunde aus der Schweiz. Die haben einen 10 Meter und einen 15 Meter Spiegel im Garten stehen, ja. Die arbeiten auf UKW bis zur Mikrowelle auf 10 Gigahertz über den Mond. Das sind die sogenannten, das ist der sogenannte Mikrowellenpapst für mich. Und diese Karte ist was ganz Besonderes. Ich kenne die Leute auch persönlich, die waren bei mir voriges Jahr im Frühling mit ihren portablen Geräten und haben vom Reichmann, dort wo ich war, aus dem Weingarten, Erde, Mond, Erde auf der Mikrowelle gemacht. So, und je seltener diese Länder sind, umso begehrter sind diese Karten. Ja. Ich habe ungefähr $30 im Schrank liegen von Leuten aus Amerika, die eine Bestätigung haben möchten, dass sie mit mir über den Mond gearbeitet haben. Ja? Die zahlen Geld, damit man ihnen das Ja schickt. Und das ist natürlich selbstverständlich, dass man ihnen die Karten schickt. So, und jetzt fährt man in Länder, wo das niemand kann. So wie 2018 nach Albanien. Mhm. Das kann das niemand, weil die Leute das Geld nicht haben, weil sie arm sind und weil das keiner kann. Und da ist der Teufel los gewesen 2018. Albanien über den Mond, das geht nicht jeden Tag, nicht jedes Jahr. Da muss man also, ich sage mal, alle 5 bis 10 Jahre warten, bis das jemand macht.
Okay.
Ja? Voriges Jahr waren wir in Liechtenstein. Da macht das auch keiner. Nicht, ja, weil sie kein Geld haben, sondern weil es eben keiner macht. Ja? Und genau diese Karten, ja, sind dann die Sammler, ja, die wie die Briefmarkensammler seltene Briefmarken sammeln für die Funkamateure, die wollen das, die zahlen. Ja. Wir nennen das eine Funk-DX-Petition. Ja. Wir wollten voriges Jahr wieder nach Albanien fahren. War nicht möglich aufgrund der Corona-Situation. Mhm. Vielleicht schaffen wir es heuer. Werden wir sehen. Weil es uns dort sehr gut gefallen hat. Also das war, wir sind am Lake Skodary, in Skodra gewesen, also auf dem Campingplatz, und das war fantastisch schön dort. Ne?
Ja, zusammenkommen mit dem Ganzen.
Das zu dieser Erde-Mond-Erde-Geschichte, da sage ich jetzt meine Königsdisziplin in meinem Amateurfunk. Es gibt Leute, die machen halt was anderes, aber für mich ist das so. Und in halben Reihen, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Schritt, warum Amateurfunk und was hat das für einen Sinn? Ich habe im halben Rhein unten diese Erde-Mond-Erde-Station aufgebaut, mit Mitteln aus dem Landesverband und mit Mitteln aus meinem eigenen Club. Ich bin Obmann vom Amateurradeklub Graz. Ich habe hier 53 Mitglieder und ich wollte den Leuten die Betriebstechnik Erde-Mond-Erde näher bringen und habe das Ganze so ausgerichtet, dass es eine Schulungsstation ist. Also wenn jemand Interesse hat, an dieser Art Experimentalfunk zu machen, dann kann sich der bei mir melden, dann schauen wir in den Mondkalender und dann machen wir einen Termin. Die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist die, dass wir dort nicht bei Erde, Mond, Erde, da brauchen wir relativ viel Strom. Wir haben einen Sender, der macht 2 kW Output und mit diesen Antennen, die praktisch wie ein Parabol die Signale bündeln, da hat man dann praktisch einen Funkstrahl mit, ich sage mal, 15 Grad, 20 Grad Öffnungswinkel. Ja? Da wird die gesamte Sendeenergie konzentriert auf diese Einheit, dieser Antennengewinn bringt dann eine Leistung von 180 Kilowatt. Mhm. Ja, gerichtet auf 15, also ich meine, ja, eine Keule ist das, wie der Strahl einer Taschenlampe, ja. Und man braucht ja relativ viel Leistung, also ich brauche immer 2, 3, 4 Kilowatt für den Sender, damit ich dann mit dem Antennengewinn auf diese Leistung komme. Das geht mit Notstrom nicht. Aber wir haben dort unten ein Aggregat, wir haben dort unten Solarpaneele, wir haben dort Batterien. Und ich kann auf der Kurzwelle und auf der Ultrakurzwelle, mit einer Drahtantenne und auf der Ultrakurzwelle mit einem Rundstrahler, kann ich sofort Notstrom machen. Und was ich noch habe, ich habe eine portable 12 Volt betriebsfähige Satellitenstation. Das heißt, ich kann das ins Auto hineingeben, das ganze Equipment. Ich kann das aufbauen, wo ich will. Ja, ich brauche nur 12 Volt. Und kann über diesen geostationären Satelliten Katastrophenfunk machen.
Mhm. Ja? Das bringt mir jetzt genau zu dem Thema, was auch die Anita geschrieben hat. nämlich mit dieser ganzen Notfallkommunikation. Wenn ihr jetzt da hört, zum Beispiel in Halmrein unten mit Solarpaneelen, mit Batteriespeicher, ja. Das heißt, Kommunikation ist ja auch im Fall des Blackouts möglich dann, oder?
Das ist richtig. Wobei wir uns Funkamateure nicht so wichtig nehmen sollten, denn die Behörde ist da sicher bestens organisiert. Mhm. Aber, ich sage mal, in den ersten 2, 3, 4 Stunden, bis der ganze Tross in Bewegung gerät, bis sich die Leute alle organisiert haben, wenn es wirklich um einen Blackout geht, der nicht 1, 2 Stunden dauert, sondern Tage dauert, dann müssen ja Leute organisiert werden, Verpflegung organisiert werden, Unterkünfte organisiert werden. Ja? Das dauert. Ja? Und in der Zeit, bis das alles steht, haben die Funkamateure ihre Chance. Weil das funktioniert bei mir sofort. Ja? Ich brauche nur nichts organisieren. Ich habe meine 12 Volt, ich habe meine Station, ja, ich packe das ein, ja, und dann läuft das. Und am Satelliten selber ist eine Frequenz genau für diese Geschichte reserviert. Die sollte man freihalten. Ja? Und die kann von Norwegen, Schweden, Finnland runter bis zur Antarktis. Mit der Antarktis habe ich letzte Woche eine Funkverbindung gehabt, ein bisschen was reden können, rüber bis nach Rio de Janeiro, auf der anderen Seite bis Thailand arbeiten. Damit kann ich sofort mit null Aufwand, ich habe diese Station in einer Viertelstunde aufgebaut, ja, dann funktioniert das. Die Leute machen das auf Kurzwelle auch, aber auf Kurzwelle muss ich dann wieder einen Draht spannen und dann hängt es davon ab, ob die Sonne diese leitenden Schichten wirklich genug leitend gemacht hat, damit das auch wirklich funktioniert. Das funktioniert aber nicht immer unbedingt. Ja. Währenddessen, der Satellit ist immer da. Wenn der Satellit da ist, geht das immer. Ja?
Jetzt kann ich Kommunikation jetzt davor stellen, wo ihr untereinander reden so zum Abschluss.
Nicht nur untereinander. Nein, nicht nur untereinander. Mein Bestreben ist jetzt das, oder dieses, dass mehrere Funkamateure diese Satellitenstation portabel haben. Ja? Weil, dann kann eine Station zum jeweiligen Einsatzort hinfahren. Das muss ja nicht jetzt, was weiß ich, Graz, die Paulusdurgassen sein, weil das sind die Landeswarnzentrale. Das kann zum Beispiel auch in Leibniz die Rettung sein. Ja? Dann fährt man mit einer portablen Satellitenstation dorthin und die zweite Station fährt dann dorthin, wo sie vor Ort gebraucht wird, um eben zu schildern. Was braucht man jetzt? Brauchen wir Bergeschirr? Brauchen wir Ölbindemittel? Brauchen wir die, was weiß ich nicht, brauchen wir 2 Rettungswagen, brauchen wir einen Hubschrauber.
Ja.
Und das sehe ich, das ist für mich die ganz große Chance, die sich ergeben hat jetzt, wie gesagt, nachdem die Leute, die Funkamateure da aus Quartar, den aus Satelliten raufgebracht haben, das sehe ich als wirklich riesengroße Chance in der Notfallkommunikation. Das steht für mich persönlich über die Kurzwellen-Notfallkommunikation, die es ja auch gibt. Wofür wir jemanden abgestellt haben, der wohnt in Weinburg, der vom Land Steiermark Geld bekommt, um Geräte anzuschaffen und Leute zu beauftragen, da mit diesen Geräten einmal im Monat zu arbeiten. Da gibt es dann Übungen, wo diese Geräte getestet und die Verbindungen gecheckt werden und. Das wird gemacht, ja, dafür kriegen wir Geld. Aber wie gesagt, ich habe die andere Schiene genommen und ich versuche jetzt natürlich auch mit dem Heimer, OS6 Oscar Lima Delta, das ist der Heimer, auch bezüglich Satelliten ein wenig was zu machen, dass er auch die Vorteile dieser neuen Kommunikation sieht und vielleicht auch in der Richtung was macht, mit dem Land Steiermark. Also das ist, ich sage, der Amateurfunk bietet so viele Möglichkeiten und ich denke, es ist weit mehr als nur ein Hobby, was Spaß macht. Ja. Es ist durchaus, es kostet Geld, ja. Das ist schon, das muss man schon sagen, es ist nicht billig, ja, wenn man es auf die Spitze treiben möchte, ja. Wenn man nur, ich sage mal, kommunizieren möchte mit der Umsetzung, so kommt man mit ein paar hundert Euro aus, ja. Aber wenn man dann solche Sachen macht, die ich sie im Laufe der Jahrzehnte gemacht habe, kostet doch schon Geld, ja.
Ja. Aber was mir extrem fällt, was ich aus dem Gespräch auch mitnehme, ist diese Disziplin, sich an Regeln zu halten, wie man miteinander kommuniziert.
Ja.
Und das ist in der heutigen Zeit, ich sage nur Social Media und die ganzen Dinge, ich glaube, wenn es diese Spielregeln geben würde, dann wäre auf Social Media auch viel weniger los. Ja.
Das ist richtig. Natürlich, wir sind keine Heiligen. Ja. Es gibt natürlich auch bei uns schwarze Schafe. Und da gibt's einmal, erstens mal Leute unter uns, die diese schwarzen Schafe versuchen zu fangen. Sagen wir mal so. Ja, das gibt's. Das habe ich in diesen 44 Jahren erlebt, dass wir Piraten gehabt haben, die wir dann auch erwischt haben. Und die haben dann ordentlich ihr Setup gekriegt von der Behörde und von Seite des Staats. Das haben wir gehabt. Es gibt natürlich auch die Funküberwachung, die früher mehr Zeit gehabt hatte, auf uns aufzupassen, sagen wir mal so. Das wird jetzt weniger gemacht. Die haben sehr viel mit diesen Mobiltelefongeschichten zu tun. Die müssen Senderfrequenzen vergeben, schauen, dass es keine Störungen untereinander gibt und. Also die haben für uns Funkamateure jetzt wenig Zeit und wir überwachen uns eigentlich mehr oder weniger selber. Ja? Also das machen wir schon. Und es gibt bei uns ja auch immer wieder Kurse, wo Interessierte diese Kurse machen können. Das haben wir früher auf der Technischen Universität in Graz gemacht. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich aufgrund der Corona-Situation. Und da sitzen auch Leute von uns drinnen als Prüfer. Ja, und da wird dann Leuten schon eingebläut, was zu tun ist, was man zu unterlassen hatte. Ja, und ich muss sagen, es läuft relativ diszipliniert ab. Was natürlich nicht so diszipliniert abläuft, ist, wenn zum Beispiel eine seltene Station auf das Band kommt und einen allgemeinen Anruf startet, ja, dann kann es passieren, ja, dass du 3, 4, 5 Leute gleichzeitig versuchen, durchzukommen, mit dieser Station zu arbeiten. Das nennt man dann Pile-up. Ein Pile-up ist was Schönes für denjenigen, der es erzeugt, ja, weil das ist, da kriegt man das Gefühl, oh, die wollen alle mich haben, ja. Und du bist der Gejagte, sozusagen. Und der Jagende, ja, hat oft einen Frust, weil er oft eine halbe Stunde warten muss und versuchen muss, durchzukommen. Das ist dann viel Betriebstechnik, ja, teilweise viel Ellbogen. Das ist auch so, das hängt dann davon ab, hat man eine Endstufe, ja, wie viel dreht man auf? Ja, man darf eigentlich ja nur bestimmte, aufgrund der Lizenzklassen, darf man bestimmte Senderausgangsleistungen haben. Da gibt es auch so Geschichten, aber die rät man nicht. Man weiß, dass das so ist bei einem Setup. Ja, aber im Großen und Ganzen läuft es dann schon. Ja, also wie ich da über den Satelliten, die Delta Papa 0 Golf Victor November, das ist die Georg von Neumeier Station auf der Antarktis, ja, wie der da aufgetaucht ist, waren dann auch ungefähr 5 bis 10 Stationen, die gleichzeitig gerufen haben. Und der arme Kerl, der hört ja nichts mehr. Der hört vielleicht noch 2 Buchstaben von irgendwas. Und dann schreit er halt und sagt, die Station mit den Buchstaben F und N drinnen. Ja? Wenn man Pech hat, gibt es nur eine Station, nämlich mich, weil ich habe nur OSX F, N, G. Ja? Dann hat man das Glück und man kann mit ihm reden. Natürlich auch keine Viertelstunde, sondern man hält sich kurz, weil man ja weiß, da hinten sind 10 Leute, die möchten auch. Ja? Das wäre unfair, wenn man dann das blockiert. Das ist halt dann bei der DX-Station das Pech, dass man mit dem nicht wirklich plaudern kann. Ja? Aber dafür hat man dann wieder so eine Karte. Ja? So was, eine ganz Antarktis über den Satelliten, das geht nicht jeden Tag. Nicht? Und das gehört in die Sammlung. Ja? So, das zu den Spielarten. Und apropos Spielarten. Wir haben ja die Möglichkeit, Fuchsjagden auszuschreiben. Ja, wir gehen in die Schulen. Wir gehen in die Schulen und versuchen, die Kinder für den Amateurfunk zu interessieren. Die Kinder kriegen Morse-Taste. Die Kinder lernen, ihren eigenen Namen mit Morse-Zeichen und der Morse-Taste zu geben. Wir machen Fernsehen dort. Wir machen Fuchsjagden. Wir haben einen alten Fernschreiber dort. Ja, und die Kinder sehen einen Fernschreiber. Die haben noch nie einen Fernschreiber gesehen. Ja. Und ich schreibe von einer Seite über Funk vom Laptop auf die andere Seite zu Fernschreiber. Der Rater, da ist Bewegung drin. Für die Kinder das Nonplusultra. Also, und so versuchen wir eben zum Beispiel mit Fuchsjagden und diesen Sachen die Kinder zu interessieren und Nachwuchs zu bekommen. Auf der anderen Seite wir versuchen auch die Leute hinter den Funkgeräten hervorzukriegen und haben da Summits on the Air, heißt das. Das heißt, Summit ist ein Berggipfel. Und on the air heißt, ein Funker geht mit einem Funkgerät auf den Berg der muss in einer Liste sein und der muss von dem Berg mit seinem Funkgerät 4 Verbindungen machen, ja, dann hat er diesen Berg gearbeitet. Ja. Und je mehr Berge er im Jahr zusammenbringt mit Gehen, Marschieren, Bergsteigen, ja, umso besser für ihn und dann gewinnt er. Viel Ehre. Nicht sonst, viel Ehre. Und so versucht man also, die Leute auf die Berge zu kriegen, sich zu betätigen körperlich. Es gibt auch Castle on the Air. Oder die Deutschen haben jede Menge Leuchttürme, Lighthouse. Ja, da werden diese Leuchttürme befunkt und besiedelt. Und dann kann man diese Lighthouse-Geschichten arbeiten, kriegt ein Diplom, ein sogenanntes Diplom, wenn man bestimmte Kategorien erfüllt hat. Dann ist es so wie eine QSL-Karte, hat man halt ein Diplom, dass man eben diese 20 Leithäuser eben gearbeitet oder Verbindung gemacht, wir sagen gearbeitet, ja. Und eine Station mit einer Station Verbindung machen heißt bei uns, ich habe als Arktis gearbeitet, ja. Kann ja durchaus sein, dass er Arbeit ist, wenn man eine halbe Stunde braucht, bis man endlich durchkommt, ne? Ja. Ja. Also, dann gibt's Field Days, ja. Dann setzt man sich irgendwo, wenn es geht, exponiert auf einen Hügel zusammen, weil man möchte nicht nur auf Kurzwelle funken, sondern auch auf einen Hügel. Und man weiß, auf UKW ist Funken wie mit einer Leuchten mit einer Taschenlampe. Ja, ja, desto weiter, ne? Da geht man am Berg rauf, muss halt alles Mögliche mitnehmen, hat da ein 2-3-Tagesfest, ja, mit Essen und Trinken. Und natürlich Funken, mit Flohmarkt, ARDF, irgendwas mit Direction Finding, also mit Fuchsjagd. Mhm. So gibt's viele, viele Dinge. Es gibt Clubabende, ja, und es gibt alles Mögliche. Ich muss noch dazu sagen, der Amateurfunk ist ja organisiert. Es gibt die International Telecommunication Union, die ITU, die ist von den United Nations gegründet worden, und zwar die zweitälteste gegründete Institution 1865. Okay. 1863 war das Rote Kreuz und 1865 die ITU. Die ITU, ja, kümmert sich um die Belange der Telekommunikation. Ja. Dort werden die Geschichten weltweit ausgehandelt und in der World Radio Communication Konferenz werden diese ausgehandelten Geschichten dann weiter in Gesetze auf Landesebene gegossen. Und der Amateurfunk ist verankert im Amateurfunkgesetz mit seiner Amateurfunkverordnung. Ja, dort drinnen sind die aufgehoben. Das einmal vom Gesetz her und vom Verein her gibt es den Dachverband, den österreichischen Versuchssenderverband, ÖVSV, und dann gibt es die Landesverbände und eine Amateur Radio Military Section. Also es gibt neun Landesverbände und einen militärischen Verband. Und in diesen Landesverbänden sind die Ortsgruppen drinnen. Jeder kann, wenn er Mitglieder hat, eine Ortsgruppe gründen. Und da sind wir verankert. Und ich selber gehöre zur Ortsgruppe Leibniz, OV, Ortsverband 613, das ist Leibniz. Mhm. So ist das an und für sich, so sind wir eingebettet. Ja? Und so, wir haben natürlich unsere Interessenvertretung im ÖVSV, die wiederum zu diesen Konferenzen fährt, wenn es wieder darum geht, kriegen wir wieder ein neues Frequenzband, einen neuen Bereich dazu, nehmen sie uns wieder was weg, was durchaus auch immer wieder passiert. Ja. Ich denke dran an das neue GPS-System Galileo, da haben sie uns doch einige Teile vom Mikrowellenband weggenommen, weil sie das für die Satelliten brauchen. Das ist immer sehr schwierig, weil die Funkamateure haben keine Lobby. Ja, und die Industrie hat natürlich wesentlich mehr Macht und da muss man immer sehr vehement dagegen arbeiten, damit uns die Sachen bleiben.
Ja. Das Spannende ist ja auch, was wir vorher kurz geredet haben, wo du gesagt hast, mit diesen ganzen Kommunikationen, Smartphone und so weiter, weil auch das ist ja auch alles auf Welle, oder? Und wenn ich mir jetzt da
Ja. In diesem Smartphone passiert ganz Ungeheuerliches, ja. Da ist Sender und Empfänger drinnen und das funktioniert beides gleichzeitig. Ja. Da steckt sehr viel Technik drinnen. Und ich bin immer wieder entsetzt, wenn die Leute ja eigentlich nicht wirklich sorgsam mit ihrem Smartphone umgehen, weil die wissen nicht, was da drinnen steckt. Da spielt sich's ab, ja.
Also an der Lage, wenn man sich die Geschwindigkeiten anschaut, wir haben vorher das Thema 5G auch angesprochen. Ja. Gerade in der Krisenvorsorge, Blackout-Vorsorge, Ich habe mir vorher ein bisschen eingelesen und was mir auch nicht bewusst war, für 5G brauchen ja wir viel mehr Sender, damit das überhaupt funktioniert. Ja. Und wenn man viel mehr Sender baut, das heißt der Hausverstand, ja, brauchst du viel mehr Strom. Jetzt, wie passt das in die Energiewende rein, wenn Kraftwerke abgeschalten werden, noch mehr Sender?
Boah. Ja, also ich habe es in der Energieseite noch nicht wirklich so betrachtet. Ich weiß nur, dass 5G teilweise in einem Bereich arbeitet, im Mikrowellenbereich. Und die Mikrowelle, die hat eine geringere Ausbreitungsreichweite, sagen wir so. Die Mikrowelle hat, die geht wirklich nur auf Sicht und jetzt braucht man, damit man hat den Vorteil bei 5G, dass der Datendurchsatz doppelt so groß oder was weiß ich, oder viel schneller ist, ja, das wird man mal irgendwann brauchen. Wenn man dann denkt, wir wollen autonom fahren und so, braucht man einen wesentlich größeren Datensatz, größere Geschwindigkeit. Ja, das erreicht man, wie gesagt, mit dieser Technik. Die Frequenzen sind teilweise im Mikrowellenbereich, so auf 30, 40 GHz, soweit ich weiß. Mhm. Die haben aber nicht die großen Reichweiten. Und deswegen braucht man jede Menge kleine Sender, um einen durchgehenden, nicht abreißenden Datenstrom zu gewährleisten. Und da sehe ich das Problem. Man hat mir mal erzählt, es wird soweit vielleicht sein, dass auf jeder Straßenlaterne so ein 5G-Sender drauf sein könnte. Ja? Und ich habe mit meinen Kollegen in der Schweiz gesprochen, die eben diese riesigen Spiegel haben. Und der sagt auch, die arbeiten auch auf der Mikrowelle bis 10 GHz. Der sagt, die Menge dieser Umsätze, die man dazu brauchen wird, die macht ihn ein bisschen Sorgen. Ja? Das hat er gemeint, weiß ich nicht, wie sich das entwickeln wird. Ja? Und wie der Strom, die brauchen ja wahrscheinlich nicht viel. Die werden nicht so viel Energie brauchen, weil die werden da, ich weiß nicht, mit vielleicht einem halben Watt oder mit 100 Milliwatt senden. Ich kann es nicht sagen. Die jetzigen Autotelefonsender, die arbeiten teilweise ja, ich würde mal behaupten, sicher mehr als 10 Watt bis 100 Watt, ja, die brauchen natürlich wesentlich mehr Strom. Dafür gibt es die nicht so oft. Dafür haben sie größere Reichweiten. Ne? Aber wie gesagt, diese Technik ist mehr oder weniger veraltet und der Datendurchsatz entspricht nicht den Forderungen, die man vielleicht jetzt dann brauchen wird, wenn man wirklich autonom zum Beispiel fahren möchte. Ja? Ja. Ich kann es nicht wirklich einschätzen. Ich fürchte mich nur vor der Menge der neu zu errichtenden Sender, sagen wir mal so. Das ist meine Befürchtung. Aber ich weiß nicht, bis wann das am Land so weit sein wird, dass die Dichte so groß sein wird, dass es hier in jeder Ecke einen ununterbrochenen Datenstrom gibt, dass ich bin ich sehr, sehr, sehr neugierig, wie lange das dauern wird. Das wird sicher nicht von heute angehen. Also in den Städten wird es alles schneller gehen, ja.
Ja, ja, ja. Also wird eine spannende Zeit werden.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Wahnsinn. Ja.
Es wird eine spannende Zeit, weil ich denke, dass sie den Funkamateuren unter Umständen wieder was wegnehmen werden müssen. Okay. Ja, so weit, so gut. Lieber Thomas.
Na, Wahnsinn, also dieser Einblick Amateurfunk. Und ich glaube, wir haben nur an der Oberfläche ein bisschen gekratzt von dem Ganzen, was da alles möglich ist. Aber man sieht wirklich bei deiner Begeisterung für das Thema, wie dieser Funke rüberspringt. Ja, also vielen Dank für die Zeit und dass ich da und auch die Zuschauer ein bisschen dann in diese Thematik reinschnuppern haben können.
Ja. Du hast meine Daten, falls es da Anfragen gibt, ja, kannst du bitte sehr gerne meine Daten weitergeben.
Also liebe Leute, wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen möchtet, einfach unten in die Kommentare natürlich hineinschreiben, worüber wir, also ich und der Werner und sich freuen, ist viele Daumen nach oben, ja, und auch abonnieren. Und vielleicht machen wir wieder mal gemeinsam ein ganz spezielles Video, wenn es zu ihr, oder ich komme in die Südsteiermark runter, wenn ich meine Mutter besuche, dass ich mal die Sendestation anschaue. Ja, aber, damit ich die Sendestation von Werner in Halmrein oder auch so zu Hause anschaue, viele Daumen nach oben, dann mache ich das auf alle Fälle, ja. Dann machen wir ein zweites Video.
Okay. Wird mich freuen, ja, wird mich sehr freuen.
Und ein Glas Wein dazu dann.
Ja, Leute, das ist euer Wetter. Selbstverständlich, ja.
Okay. Vielen Dank für die Zeit, Werner. Ja.
Sehr gerne. Okay. Danke. Danke, dass ich da mich beziehungsweise in erster Linie den Amateurfunk präsentieren durfte. Danke vielmals für die Gelegenheit.
Danke, sehr gerne.